Deutschlandfunk zur Diskussion.
Nach 100 Jahren brauchen wir das Radio noch. Eine Diskussion auf dem Kölner Forum für Journalismuskritik im Funkhaus des Deutschlandfunk. In Zusammenarbeit mit der Initiative Nachrichtenaufklärung. Die Diskussionsleitung hat Christoph Schäfer.
100 Jahre Radio in Deutschland, das ist eine lange Geschichte mit vielen unterschiedlichen Klängen. Auch das, was wir hören, wie wir sprechen im Radio, das hat sich über 100 Jahre lang auch geändert. Aber auch der Audiomarkt an sich ist nicht mehr derselbe. Das traditionelle Radio, linear, in Echtzeit, ist längst nicht mehr das einzige Format. Podcasts sind gar nicht mehr wegzudenken, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, produziert von großen Plattformen wie Spotify, aber auch von Amateuren. Einfach ins Netz gestellt und abrufbar per Knopfdruck on demand. Und deshalb stellen wir mal die Frage, brauchen wir das Radio noch 100 Jahre nach Sendebeginn? Wie sieht seine Zukunft aus? Das will ich diskutieren mit Leona Teichmann, Programmdirektorin zu meiner Linken vom Deutschlandradio. Sie sagt, egal wie sich das Radio weiterentwickelt, es habe auf jeden Fall eine Stärke und das liegt im Live-Momenten und im Spontan. Daneben Frau Teichmann sitzt Sandra Müller vom SWR. Sie leitet als multimediale Redaktionsleiterin im Studio Tübingen. Sie hat eine ähnliche Einstellung wie Frau Teichmann, sagt aber auch, das Radio sei ein gereiftes, wenn auch erstarrtes Medium. Es braucht mehr Pioniergeist. Und Ole Pflüger begrüße ich, Podcast-Ressortleiter bei Zeit Online in Berlin und damit auch mitverantwortlich für alle Podcast-Formate aus dem Zeitkosmos. Die finden ein großes Publikum, wie wir alle wissen, Was jetzt oder auch Zeitverbrechen. Aber er sagt auch, wie viel Audio auf Knopfdruck, wie viel Podcast ist eigentlich zu viel. Schön, dass Sie bei mir auf der Bühne sind und schön, dass Sie alle hier mit dabei sind. Herzlich willkommen im Kammermusiksaal des Deutschlandfunks. Frau Teichmann, Sie sind Programmdirektorin des Deutschlandradios. Sie sind sozusagen die Kapitänin von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nur, wenn es darum geht, wie sollen sich die drei Sender weiterentwickeln. Glauben Sie, Radio wird es denn immer geben?
Immer ist natürlich so eine Fangfrage, würde ich sagen. Ich würde so formulieren, Radio ist ein altes Medium, aber es ist noch sehr lebendig und ich glaube an eine große Radio-Zukunft.
Was macht Sie so zuversichtlich?
Dass wir als Radioprogramme immer noch sehr erfolgreich sind. Wenn ich jetzt mal über unsere Programme Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova sprechen darf, wir haben in den letzten Jahren sogar Zuwächse gehabt. Insgesamt würde ich sagen, das ist auch bei anderen Programmen so, steht das Radio nach wie vor gut da. Radio ist ein Massenmedium. Ich glaube auch, selbst wenn die Reichweiten beim jüngeren Publikum etwas abnehmen, erreichen wir auch in den jüngeren Zielgruppen immer noch viele Leute. Und Radio hat was. Radio hat stillt bestimmte Bedürfnisse. Und ich glaube, die werden nicht weggehen.
Und darüber werden wir gleich auch noch ein bisschen weiter diskutieren. Sandra Müller, Sie sind jahrelang freie Hörfunkjournalistin gewesen. Und wer Ihnen auf Twitter folgt, weiß sofort, Sandra Müller liebt Radio. Jetzt sind Sie seit kurzer Zeit auch multimediale Redaktionsleiterin im Studio Tübingen vom SWR. Denken Sie ähnlich wie Frau Teichmann?
Also an der Stelle, dass ich glaube, dass das Radio was Einzigartiges hat, was ihm das Überleben sichern wird, ganz grundsätzlich ja. Ich glaube, es gibt ein paar Eigenschaften, die das Radio mitbringt. Eine besondere Nähe zu Menschen herzustellen, eine besondere Gefühligkeit vermitteln zu können. Auch, und da können wir gerne nachher auch über Zahlen reden, es gibt Umfragen, die das belegen, auch quasi eine Sorglosigkeit beim Publikum zu ermöglichen, die in unseren Zeiten dringender gefragt ist denn je. Es ist erstaunlich, Menschen haben beim Radio so wenig schlechtes Gewissen wie bei keinem anderen Medium. Jedes andere Medium macht irgendwann schlechtes Gewissen, weil man denkt, verdammt, schon wieder zu viel Zeit am Screen verbracht. Verdammt, meine Bücher, der Stapel, wann soll ich die denn alle lesen? Verdammt, ich habe viel zu lange Fernsehen geguckt und Zeit verplempert. Und erstaunlicherweise, all diese Gefühle kennt das Publikum beim Hörfunk nicht. Und das ist in den Umfragen belegt. Es ist das Wohlfühlmedium Nummer eins unverändert. Und das wird ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein, den wir Radiomacher auch uns klar machen müssen. Das, was wir lange Zeit immer so verschämt gesagt haben, das Nebenbei-Medium, das ist kein Nachteil. Im Gegenteil, es ist die größte und tollste Stärke, die wir haben. Wir müssen sie nur noch viel konsequenter ausspielen und in Zeiten wie diesen, wo Leute oft genervt sind von all dem Zeug, das das sie so anflutet, wo sie sich nicht mehr wehren können, da ist das eine große Stärke, wenn das Radio da auf eine freundliche und persönliche Art Nähe suchen kann. Aber, und Sie haben das ja schon angetextet, ich glaube schon auch, dass es dem Radio extrem gut tut. Das merkt man, dass da mit der Podcast-Welle eine neue Tonalität, neue Ästhetiken entstehen. Wir müssen und dürfen uns da bewegen. Ich empfinde das als eine große Befreiung, so ähnlich wie, glaube ich, auch YouTube beim Fernsehen was bewegt hat. Das ist doch grandios. Nichts ist schöner als so ein Wandel. Ich finde es ganz großartig.
Ob das Radio ein Wohlfühlmedium ist, zumindest für Bundespolitikerinnen und Bundespolitiker, wenn sie morgen im Deutschlandfunk ein Interview geben, in der Information am Morgen. Das mag ich an dieser Stelle kurz bezweifeln. Ole Pflüger von Zeit Online, Sie sind für die Podcast der Zeit zuständig, also für Zeit Online, aber auch für die Zeit. Das sind eine Menge Produkte. Was denken Sie, kann das Radio weg? Sie sind ja nicht mehr darauf angewiesen.
Also wir als Zeit sind natürlich nicht darauf angewiesen, weil wir kein Radio machen, aber ich würde nicht sagen, also als Dritter hier zu sitzen, hat immer den Nachteil, dass man bei vielen Dingen genickt hat und es jetzt nochmal sagen könnte. Ich würde aber auch Ihnen zustimmen, Frau Teichmann, was Podcasts nicht haben, bisher jedenfalls nicht oder kaum haben, ist das Live-Moment, was ich auch als ganz große Stärke vom Radio sehe. Und wenn ich jetzt als aus der Nutzerperspektive denke, ist das, was ich selber auch am Radio liebe, auch etwas, was Podcasts quasi per Definition im Moment oder nicht oder kaum haben, ist diese Zufallskomponente, dass ich einen Knopf drücke und dann bin ich natürlich im voreingestellten Sender. Und ich weiß nicht genau, ich weiß ungefähr, was mich da vielleicht erwartet. Ich weiß auch, dass mich wahrscheinlich Qualität erwartet, wenn ich den richtigen Sender höre. Aber es hat trotzdem einen Überraschungsmoment, was jetzt gerade läuft. Und das ist natürlich in so einer Welt, die sehr stark von, da, wo das Videostreaming sehr stark von On-Demand geprägt ist inzwischen und auch eben Audio durch den Podcast-Boom auch sehr stark, finde ich, für mich als Konsumenten immer noch eine wohltuende Abwechslung auf jeden Fall, weil ich mich nicht immer entscheiden will, was ich jetzt höre, sondern mich auch manchmal darauf verlassen will, dass da irgendwie was gut Ausgewähltes, Gutes ist und ich mich auch mal überraschen lasse. Und das kann natürlich in guten Podcasts auch passieren, aber die Entscheidung ist natürlich eine kleinere, die ich treffen muss beim Radio.
Sie sehen auch sehen noch für die weiteren Jahre eine Funktion im Radio, im Live-Betrieb, ja, im Spontan. Aber jetzt waren wir im Radio als Radiomacherin und Radiomacher eigentlich immer jahrzehntelang stolz darauf, dass wir das schnellste Medium sind. Jetzt kommen Sie als Redakteur von einem Verlag, von einem Online-Medium. Diesen Rang haben wir als Radio doch schon längst abtreten müssen. An Sie vielleicht.
Ja, ist die Frage, glaube ich, was man unter schnell versteht. Ne? Wenn man jetzt an die Entwicklung neuer Formate denkt, ja, würde ich vielleicht vorsichtig zustimmen, auch wenn es sicherlich Ausnahmen gibt. Also ich glaube, es gibt ja auch so Zwischendinge, Podcasts, die aus der Radiowelt kommen. Ne? Also der Podcast von Christian Dost muss relativ schnell entstanden sein, sonst wäre die Pandemie schon vorbei gewesen sozusagen. Da glaube ich schon, ne, dass einfach weil natürlich Verlage, Plattformen wie Spotify anders arbeiten.
Aber auch als Zeit Online sozusagen, das steckt ja auch hinter jedem Podcast.
Zeit Online, ne, wir können, glaube ich, denken Sie schon, schneller neue Formate entwickeln. Aber Podcasts sind natürlich, also haben nicht die Möglichkeit, live die Fußball-Bundesliga-Konferenz zu übertragen. Weil wir halt eben On-Demand-Medium sind und es gibt natürlich immer Versuche, auch Live-Podcasts zu machen und es gibt sie auch, aber diese Massenwirkung live in Echtzeit zu berichten, da würde ich sagen, also sehe ich jetzt nicht, dass Podcasts ein schnelleres Medium wären als Radio. Also
weil wir ja alle die Push-Nachrichten auch kennen auf unsere Smartphones sozusagen, wenn die nächste Eilmeldung kommt.
Das so stimmt, aber
als Radio vielleicht dann doch nicht.
Das stimmt, aber als Hörer entscheide ich immer noch, ja, Push-Nachricht, okay, klingt interessant, höre ich heute Abend an, wenn ich Zeit habe.
Also Frau Müller, denken Sie auch so? An Schnelligkeit mussten wir einbüßen im Laufe der Digitalisierung?
Ja, ich glaube schon, da muss man ehrlich sein, da haben wir was verloren. Natürlich ist das so, dass dieses Bewusstsein, wir sind die, die es am schnellsten in die Öffentlichkeit bringen, das hatten wir lange Zeit und das ist jetzt halt bei Social Media und bei Online-Medien und es gibt einen großen Anteil im Publikum, der online zuerst erfährt von den Dingen. Das, glaube ich, kann man nicht wegdiskutieren. Und trotzdem muss uns das gar nicht grämen, Manchmal macht uns das ja auch frei zu sagen, wir müssen gar nicht jetzt im Breaking News Charakter dauernd denken. Und klar, man tut es ja dann trotzdem auf eine andere Art. Das muss man vielleicht auch nochmal dazu betonen, wenn das Radio, und ich habe vorher angesprochen, es hat eben so einen begleitenden Charakter, so einen freundschaftlichen Charakter. Es ist ja eher so, als säße da jemand mit mir am Mittagstisch oder fährt mit mir Auto. Das ist wie ein guter Freund. Und auch einer, der eben für mich entscheidet, überspringt es jetzt die Schwelle, dass wir darüber jetzt reden müssen. Und dann kann ich mich darauf verlassen, dass der, der da das Programm führt, die da gerade moderiert, dass die dann sagt, halt, stopp, jetzt ist was passiert, das solltest du wissen. Und diese Art von Breaking News bleibt erhalten und hat einen sehr viel wohltuenderen Charakter und einen sehr viel ansprechenderen Charakter für viele Menschen, als dieses permanent über Social Media so angeflutet werden, was ja auch inzwischen längst so eine News-Fatigue,
warum, wie man sagt. Warum, weil es nahbarer ist? Oder?
Ja, weil es, glaube ich, durch eine Person vermittelt kommt, und wenn man die Persönlichkeiten platziert und denen auch Raum gibt, dann ist es eben wie ein guter Freund. Es hat was Persönliches, was Nahbares. Und die Stärke wird nicht weggehen. Trotzdem glaube ich, dass wir eben weg sind von diesem Momentum, das wir noch vor 20 Jahren hatten. Das Radio ist das allererste, was bedient werden muss. Ich glaube, wenn eine große Newslage kommt, ist es jetzt erstmal online mit einer noch größeren Reichweite verbunden. Dafür bleibt im Radio aber dann eben genau das hinterher, das erzählerische Einordnen, das auch mit Gesprächigkeit hinterlegte. Auch die Gesprächigkeit lässt zum Beispiel auch viel mehr Nuancen zu als dieses schnelle Schreiben, was oft eine ganz zugespitzte Wortwahl hat und was auch oft missverstanden wird. Und deswegen glaube ich, ist diese Gesprächigkeit im Radio, die bleibt jenseits der Nutzungsszenarien, die sich leicht verschieben und wo man dann vielleicht unterschiedliche Schwerpunkte ausprägt.
Frau Teichmann, Sie haben genickt eben.
Ja, ich halte das ehrlich gesagt für Phantomschmerz von Journalisten aus dem Radio. Ich glaube, diese Schnelligkeit war noch nie das Allerwichtigste. Ich glaube eher dieses Versprechen, das das Radio gibt, und das haben Sie sehr schön beschrieben, wenn was Wichtiges passiert und du hörst mir zu, dann erfährst du das. Ich gebe dir das Versprechen, dass alles, was wirklich wichtig für dich ist, dass du das bei uns, bei mir erfährst. Und ich sehe das genauso. Ich empfinde das nicht als einen großen Verlust, dass andere Medien manchmal schneller sind. Ich glaube eher, dass diese soziale Funktion, die Radio hat, dass wir die uns noch mal bewusster machen sollten. Denn das haben Sie eben auch sehr schön beschrieben. Was ist das Attraktive an der Bundesliga-Konferenz? Ich erfahre etwas in Echtzeit und ich bin darüber mit anderen verbunden, die ich nicht sehe, nicht höre. Aber ich weiß, da wenn ich jetzt dazu höre, tun das ganz viele andere auch noch. Das ist sowas. Beim Fernsehen redet man von dem Lagerfeuermoment, ne? Und das ist so etwas. Und ich glaube eben, Nachrichten zum Beispiel, wir sind ja hier auf Einladung der Nachrichtenredaktion, Nachrichten, hat man auch gesagt, die sind auch sehr schnell. Das ist auch eine Funktion, schnell Leute zu informieren. Aber ich glaube, Nachrichten im Radio haben noch eine andere Funktion. Die beruhigen mich, die geben meinem Tag Struktur. Wenn ich die anmache, denke ich, ach, so schlimm die Nachricht auch ist, so schlimm ist es gar nicht, denn die Welt steht noch. Ich werde angesprochen von einem Menschen und ich weiß, da hören auch noch andere zu. Ich bin nicht allein auf der Welt. Und ich glaube, diese Funktion, die hatte Radio immer schon, das haben wir vielleicht früher nicht so wahrgenommen.
Also sozusagen, man schaltet das Radio an, ich höre es vielleicht alleine, aber viele gleichzeitig parallel mit mir, also sozusagen auch ein soziales Medium, sagen Sie, Frau Teichmann, in einem gewissen Sinne. Wo sind denn genau die Nutzungsorte für das Radio? Frau Müller hat eben schon den Mittagstisch erwähnt. Wo hören Sie am liebsten Radio und wann, Frau Teichmann?
Ja, ich bin da guter Durchschnitt. Ich höre es im Badezimmer in der Küche, also morgens und beim Autofahren. Deswegen ist ja eine sehr spannende Frage für uns Radiomacher oder ich sage jetzt mal für uns Audiomacher, ist die Frage, wie geht das mit den Audioangeboten im Radio weiter? Ne? Die Automobilkonzerne und Plattformen arbeiten da an Entertainment-Systemen, wo es keinen Radioknopf mehr geben wird, wo man an- oder ausdrückt. Und das, das muss uns beschäftigen, das muss uns unruhig machen. Da müssen wir Konzepte für überlegen, wo wir da noch auftauchen. Denn das ist für Radiohören nach wie vor eine der wichtigsten Nutzungssituationen.
Also verschieben Sie offenbar vielleicht in Zukunft die Nutzungsorte, Frau Müller?
Ich glaube, sie bleiben erhalten, solange dieser Zugang auf einer super einfachen Oberfläche eben möglich ist. Und da, das würde ich auch so sehen, das ist schon ein heikler Punkt, wenn Autohersteller andere Bedienoberflächen entwickeln, wo das Radio im dritten Untermenü hinten links zu finden ist, wo man drei Knöpfe drücken muss. Dann haben wir ein Problem, weil das müssen wir uns jetzt auch nicht schönreden. Natürlich hat das live-lineare Radio diese Qualitäten, die wir gerade beschrieben haben. Und in Umfragen ist das auch belegt, dass das bei Menschen ankommt und dass sie diese Vorteile verstehen. Aber Usability, wie das Neudeutsch so schön heißt, ist halt was, was alles schlägt. Wenn es nicht bequem ist, dahin zu kommen, dann sind wir die Leute los. Und ich habe im persönlichen Umfeld schon einige Kollegen und Freunde quasi verloren, die plötzlich Autos haben, die sich halt beim Einsteigen mit ihrem Spotify-Account und ihrer Lieblingsmusik und ihren Lieblingspodcasts koppeln, wo automatisch auch eine Art Stream, ein Livestream gestartet wird, der algorithmisch auf eine sehr coole Art Musik mit aktuellen Informationen koppelt und abspielt. Das ist schon radioähnlich, wenn man es vergleicht mit dem, was lineares Radio bietet, mit dem eigenen Geschmack, vor allem was die Musik angeht. Es ist eben noch der letzte Unterschied. Es ist halt keine homogen von einer Person präsentierte Linearität, die so einen ganz engen Draht zu mir hält, die mich anspricht, wo ich irgendwie wirklich dabei bin. Heißt aber eben genau umgekehrt. Wir müssen uns wieder auf diese Stärke besinnen.
Die Frage nach Nutzungsorte, nach technischer Erneuerung, das spielt auch schon längst bei Ihnen, bei Zeit Online, bei der Podcast-Entwicklung und beim Monitoring Ihrer Produkte, Ihrer Formate auch eine Rolle? Herr Flüger?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass Podcasts zum Teil in die Orte eindringen, in denen vorher Radio gehört wurde. Also ich würde denken, dass der Arbeitsweg auf jeden Fall dazu zählt. Wir haben ja zum Beispiel auch einen zweimal täglich erscheinenden Nachrichtenpodcast, der aber eben sehr selten die Uhrzeit verschiebt, zu der er erscheint, wenn jetzt wirklich Breaking News sind, aber es muss schon das Level Krieg in der Ukraine sein, Russlands Überfall, weil wir sonst eben sehr stark auf Regelmäßigkeit setzen, dass wir sagen, um 6 und 17 Uhr ist immer eine neue Folge da. Und wir merken dann natürlich auch, dass die Leute uns feedbacken, okay, sie bauen das irgendwie in ihre Routine ein. Und das Schöne daran ist dann natürlich, dass ich bei einem Podcast, von dem ich weiß, wie lange er dauert, aber selber entscheide, wann er kommt, gucken kann, wo baue ich das in meinen Alltag ein. Und es ist dann, ich habe dann nicht Pech gehabt, wenn ich mal 5 Minuten später aufstehe und dann sind leider die Nachrichten schon vorbei, wenn ich dusche, sondern die Nachrichten kommen halt dann, wenn ich dann will. Und das ist natürlich das Tolle, dass man sich sein Radioprogramm, abgesehen von dem, was Algorithmen leisten können, aber ich kann sozusagen selber auch aktiv werden und sagen, so, ich mache mir mein eigenes Radio-Audioprogramm.
Ja, kleine Werbepause, das könnten Sie bei unserer App auch machen, einfach zu den großartigen Deutschlandfunk-Nachrichten zurückspulen. Das ist eine Funktionalität. Insofern haben Sie recht, Radio muss sich weiterentwickeln und dass man so ein bisschen vor- und zurückspulen kann. Das wäre sowas.
Das finde ich ganz interessant, weil häufig, wenn man über Podcasts redet, als am Anfang so erstmal so ein Blog, wo es dann darum geht, was sind eigentlich Podcasts? Und ich glaube, diesen Blog gibt es bei Radio häufig nicht, dass man erstmal sich darüber klar werden muss, was ist eigentlich Radio? Ne? Man könnte jetzt ja auch sagen, okay, wenn es on demand ist, ist es dann nicht eigentlich schon eher Podcast als Radio? Ist Podcast ein Verbreitungsweg oder steht es noch für mehr, für eine Ansprechhaltung oder so? Das ist, also wir machen alle Audio, was Leute hören und die Grenzen verschwimmen da dann, glaube ich, auch schnell.
Versuchen wir es doch mal ganz kurz, eine ganz kleine, kurze Definition, auch für das Publikum hier. Wie würden Sie denn genau den Podcast vom Radio abgrenzen?
Also ich würde glaube ich tatsächlich je nach Zweck zwei Definitionen wählen. Das eine ist die rein technische Definition, dass ich sage, Podcast ist die Verknüpfung von einem RSS-Feed mit einem Audioformat, in der Regel MP3, wo ich dann sage, das ist quasi ein serielles Audioangebot, was ich in mehreren Folgen mir anhören kann. Ich würde aber schon sagen, da kommen wir wahrscheinlich später auch noch zu, dass Podcasting auch noch für mehr steht darüber hinaus, was man sicherlich auch aufs Radio übertragen kann. Eine bestimmte Ansprechhaltung, eine bestimmte Art, Formate zu entwickeln, große Experimentierfreude. Das ist jetzt vielleicht nicht sozusagen, ne, man kann auch ohne all diese Dinge einen Podcast machen nach technischer Definition, aber ich glaube, so wie die Podcast-Welt sich entwickelt hat in den letzten Jahren und wo sie ist, gehört es dann halt doch irgendwie auch dazu.
Also eher von Radio zu generellen Audioanbietern werden, die auch Podcasts sozusagen mitliefern, Frau Müller. Ist das so die Zukunft
des Alles? Ja, ich glaube schon, es geht nicht anders. Das gehört jetzt dann schon irgendwie zusammen. Und ich würde wirklich sagen, man kann das jetzt gar nicht mehr trennscharf definieren, was ist Radio und was ist Podcast. Außer natürlich eben, man setzt ein bestimmtes Kriterium an. Wir können natürlich auch sagen, wir reden hier, weil wir 100 Jahre Radio haben. Nur was echter Rundfunk ist, ist Radio. Dann wäre aber schon jeder Webstream und jedes Webradio kein Radio mehr. Oder man sagt eben, das ist der technische Verbreitungsweg. Oder man sagt, das ist die Art der Ansprache und es ist ein durchgängiges Programm. Der Streit ist eigentlich müßig. Man sieht nur, dass es unterschiedliche Arten von Audiounterhaltung gibt und das Radiofonste, würde ich sagen, oder das Radioartigste ist halt, wenn es ein durchgängiges Programm gibt, was wirklich den ganzen Tag läuft, wo man sich quasi reinschaltet und quasi ein fertig kuratiertes Programm mit persönlicher Ansprache kriegt, so würde ich es vielleicht sagen. Aber auch da, es ist mir schon immer wichtig, bei aller Leidenschaft, die ich habe fürs Radio und wo ich immer sage, wir müssen uns keine Sorgen machen, wir haben Qualitäten, wir werden überleben, wenn wir und müssen und wenn wir uns da die Stärken klar machen. Trotzdem ist die Konkurrenz schon klar. Längst gibt es diese Phänomene bei Podcastern, dass sie sagen, du magst uns, abonnier uns, löse ein Premium-Abo. Zu dem Premium-Abo gehört, du kriegst eine Push-Nachricht, wenn wir unseren Podcast live aufzeichnen. Und sie glauben gar nicht, wie viele Leute das geil finden und darauf anspringen und sagen, cool, das sind meine Leute, die höre ich, da möchte ich dabei sein. Dann ist da oft sogar noch das Angebot damit verbunden, ihr könnt dabei sein in der Viertelstunde, bevor die eigentliche Aufzeichnung beginnt. Also das, was später on air geht, in Anführungsstrichen, was wir als Podcast einstellen, da ist noch eine Viertelstunde, die könnt nur ihr hören und ihr könnt jetzt dabei sein. Das ist so, wie man heute, wie wir als Radiomacher auch Leute ins Studio einladen und sagen, hey, ihr könnt dabei sein, im Hintergrund sehen, wie es vorbereitet wird. Und ich finde das Tolle dran, dass die Podcaster eben bemerkt haben, ja, das ist der Kitzel, um den es geht. Das ist das, was man bieten muss. Und da sind sie natürlich krass radioähnlich und sie imitieren quasi das, was wir im Radio mal erfunden haben und nutzen das für sich aus. Und jetzt müssen wir Radiomacher nur verstehen, hey verdammt nochmal, warum lassen wir uns das eigentlich aus der Hand nehmen? Warum machen wir das nicht wieder selber? Und zum Glück gibt's ja diese Phänomene auch und Deutschlandfunk Kultur macht das ja auch regelmäßig mit Leuten, die teilnehmen an der Sendung. Aber da müssen wir halt ein bisschen aufwachen. Und all die Radiomacher, die über die 100 Jahre ein bisschen eingeschlafen sind und gedacht haben, geht schon. Die müssen jetzt halt aufwachen. Gut so.
Hat das Radio sozusagen, verliert es da die Vorhand, wenn wir über live sprechen, Frau Teichmann? Deutschlandfunk Kultur wurde schon angesprochen als positives Beispiel von Frau Müller.
Das weiß ich nicht. Sie hat das, finde ich, sehr, sehr gut beschrieben. Auf jeden Fall sollten wir uns auf Radiostärken besinnen und nochmal überlegen, was können wir besonders gut. Und da sind die Stichworte eben schon genannt worden. Dieses Live-Moment ist ein ganz wichtiges. Ein anderes ist die Interaktion, Debatte, Nähe zum Publikum. Wir waren ja, wenn man so will, das erste Mitmach-Medium, das es so gab. Inzwischen versucht das Fernsehen das ja an manchen Stellen auch und gibt unterschiedliche
Call-In-Sendungen.
Genau. So. Das ist etwas, ich glaube, da müssten wir gucken, was ist denn eine zeitgemäße Form von Call-In-Sendung, wie können wir das weiterentwickeln. Dann dieses Audiophone, das kam eben schon mal, ist was anderes, als wenn ich einen Text lese. Wenn ich einen Originalton höre, dann ist es, selbst wenn ich die Sprache nicht verstehe, bekomme ich da mehr Botschaften mit, als wenn ich das als Text sehe. Ne? Und es ist nochmal was anderes, als wenn ich das Video sehen würde. Hat eine andere Qualität, aber Audio ist etwas Interessantes, Emotionales. Und Radio, ich unterscheide so ein bisschen auf die Frage, was ist ein Podcast, was ist Radio? Radio hat was mit Linearität zu tun. Eins kommt nach dem anderen. Und wir sollten auch nochmal gucken, an welchen Stellen ist dieses lineare Prinzip ein angenehmes, ein gutes, ein relevantes fürs Publikum, dieses strukturiere den Tag, es kommt, ich kann mich auf Dinge verlassen. An mancher Stelle ist eben dieses Besondere, dieses Spezielle, dieses Moment, ich wähle mir einen Podcast aus und ich entscheide, wann ich den höre und auch in welcher Situation. Das finde ich ist auch nochmal etwas. Ich glaube, das ist etwas, das kann das Radio in der Form nicht schlagen. Das ist aber nicht schlimm. Das ist einfach eine neue Audioqualität. Und ich glaube eher andersrum, wir sollten die Radiostärken stärken und gucken, was können wir von diesen neuen nonlinearen Audios lernen.
Jetzt haben wir schon häufig mehrfach über Podcast in Konkurrenz zu Radio oder auch als Bedeutung für Audioanbieter gesprochen. Sie hören wahrscheinlich im Publikum auch manche von Ihnen, viele von Ihnen Podcasts regelmäßig oder ab und zu. Warum ist es denn so wichtig, auch für Radiostationen, für Hörfunkanbieter überhaupt bei dem Podcast-Boom mitzumachen, Frau Müller?
Na, ich fände es strange, wenn das Medium mit der längsten und ausgefeiltesten Audiogeschichte und Audioerfahrung und mit dem Wissen darüber, wie man fürs Hören erzählt, da nicht mitgehen würde. Das ist doch total unlogisch. Und wir haben ja parallele Entwicklungen mit ein paar Jahre Vorsprung eben bei der Zeitung. Es wäre doch auch komisch gewesen, wenn Printverlage nicht verstärkt auch Online-Seiten gemacht hätten, weil das ist ihr Medium, Text zu verfassen, Reportagen zu verfassen und zu publizieren. Ich finde das eine völlig natürliche Entwicklung. Und da nicht mitzuspielen, fände ich seltsam. Und wenn man schon nicht mitspielen will als Podcast-Anbieter, das kann ja manchmal eine geschäftsnotwendige Entscheidung sein. Wir reden jetzt ja hier nicht nur über den Deutschlandfunk und nicht nur über öffentlich-rechtliche Sender. Mhm. Es gibt in Deutschland hunderte von privaten, regionalen und lokalen Stationen, die zum Teil auch sehr gute Arbeit machen. Das muss man hier schon auch ausdrücken. Radio ist in seinem Grundnaturell auch ein lokales Medium, das eben durch seine Nähe, eine doppelte Nähe auch lokal schaffen kann. Und dass die manchmal nicht die Kraft haben, aus dem klassischen alten Geschäftsmodell rauszukommen und dann auch gleich Podcasts anzubieten, das muss man auch verstehen, weil für deren Geschäftsmodell ist das jetzt schon eine Herausforderung, das muss man ja offen sagen, deren Geschäftsmodell ist, ein lineares Programm anzubieten, in das man hinein Werbung verkauft, von dem man leben kann. Und wenn da plötzlich ein Teil des Publikums wegbricht und andere Audioformen hört, dann kann das Geschäftsmodell ruinieren und gleichzeitig kann man möglicherweise nicht die Kraft haben, auf das Podcast-Geschäft einzusteigen. Also wenn man diese Angebote nicht schafft alleine, dann muss man zumindest lernen, dass sich mit dem Podcast-Angebot die Tonalität verändert hat. Podcast ist noch viel näher an den Leuten dran, weil das Hörszenario ein anderes ist. Sie hören mit Kopfhörern, das heißt, man lässt die Menschen ins Ohr, man geht mit ihnen ins Bett, man hört das abends beim Einschlafen und deswegen reden die dort auch noch viel näher und weniger präsentatorisch als wir. Und das müssen wir lernen, weil eine Generation heranwächst, die diese Ansprache gewohnt ist. Und sonst hören die uns im linearen Radio im Normalen auch nicht mehr.
Wer hört zu? Das ist eine wichtige Frage, mit der Sie sich ja auch beschäftigen, Frau Teichmann, als Medienmanagerin, sage ich mal. Wie wichtig ist es, Podcasts zu produzieren, gerade für Hörfunkanbieter, auch mit Blick auf neue Reichweiten, auf das Publikum?
Ich glaube, eminent wichtig. Also wir haben auf jeden Fall einen gewissen Vorteil, indem wir uns mit Audio auskennen, auch teilweise mit dem Geschichten erzählen, was bei Podcasts eine besondere Bedeutung hat. Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass ein Publikum ranwächst, das nicht mit dem Prinzip Linearität aufgewachsen ist. Und deswegen sagen ja viele Forscher, gibt es diese berühmte Abbruchkante, wann werden mehr nonlineare Audios genutzt als Radio gehört, sagt man so um die 30 und Jüngeren. Gibt es da noch auch methodische Streitpunkte? Aber ich glaube, es wächst ein Publikum ran, dass zumindest diese andere Nutzungsform erwartet auch. Die hören vielleicht auch Radio, aber aus anderen Bedürfnissen heraus. Und darauf müssen wir uns als Anbieter, auch als öffentlich-rechtlicher Anbieter einstellen. Also damit wir müssen Angebote für möglichst viele Menschen machen. Da gehört
das. Das heißt, wir haben dazu eine besondere Verantwortung da auch in dem Punkt?
Das glaube ich auf jeden Fall. Und das andere Argument ist eben auch schon gefallen. Durch neue Audioangebote verändern sich Dinge, werden Qualitäten nochmal besonders deutlich. Eben diese besondere authentische Ansprache, also Authentizität ist etwas, was Podcaster oft Radioleuten voraus haben. Manchmal auch diese sehr starke Subjektivität, mit der wir als klassisch gelernte Journalisten auch unsere Probleme haben. Also kann man gleichzeitig ein seriöser Berichterstatter sein und ein Studio weiter in so einer Podcaster-Runde ganz anders sprechen. Damit machen wir alle Erfahrungen. Ich glaube schon, dass das geht. Aber es kommt auf das Umfeld an, es kommt darauf an, wie man es erklärt. Ja, und was ich auch sehr spannend finde, ist noch ein Ding, was wir von Podcast lernen können, die Bedeutung von Storytelling, von Geschichten erzählen, und zwar auch im non-fiktionalen Bereich, also auch mit journalistischen Inhalten und journalistischen Recherchen, anders darüber nachzudenken, wie kann ein Stoff erzählt werden, so dass das Publikum dranbleibt. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich Podcasts manchmal höre, die holen noch mehr aus einer Recherche raus. Die geben sich mehr Mühe zu erläutern, wie ist man vorgegangen, wie ist eine Fragestellung entstanden. Da, wie gesagt, und das ist etwas, was ich so denke, da können wir beim Radio noch von lernen.
Relativ viel Lob in Richtung Podcastmacher.
Genau, ich wollte ganz kurz ergänzen dazu, weil ich glaube, das, was Sie gerade zwischendrin gesagt haben, das muss gar kein Widerspruch sein, dass man gerade durch Subjektivität, die wir natürlich zu erzeugen versuchen und auch haben und zu vermitteln versuchen im Podcasting, am Ende auch an journalistischer Glaubwürdigkeit und Seriosität gewinnen kann, indem man eben hingeht und sagt, okay, wo hatte ich denn Zweifel in der Recherche? Ich setze mich nochmal mit einer Kollegin hin und diskutiere, sind wir hier überhaupt auf dem richtigen Weg gewesen? Wo haben wir vielleicht blinde Flecken und so? Also man hat natürlich auch unendlich viel Zeit in Podcasts, ist nicht an irgendwelche Längen gebunden und so, kann sagen, okay, wenn ich jetzt merke, wir müssen diese Geschichte nochmal aus einem komplett anderen Blickwinkel erzählen, um irgendwie ein komplettes Bild zu haben, dann kann ich mir diese Zeit einfach nehmen. Und natürlich muss man dann immer aufpassen, dass sozusagen Authentizität, Nahbarkeit nicht ein bloßes Anbiedern wird, um quasi Mängel in der journalistischen Arbeit zu überdecken. Und da glaube ich wiederum, dass jetzt auch die Zeit und der öffentliche Rundfunk, beides als Marken, die natürlich irgendwie für journalistische Qualität stehen, auch in einem Boot sitzen, weil die Podcast-Welt natürlich viel offener ist und es gibt viele, viele Angebote, die nicht die gleichen journalistischen Standards ansetzen, wie wir es tun. Und das ist, glaube ich, ein Fund, mit dem ja, also wir alle wuchern können und sollten.
Frau Müller, Sie suchen schon den Blickkontakt, Sie möchten was hinzufügen.
Ich will nur das noch hinzufügen, weil das ja hier gerade so schön im Nebensatz fiel. Ja, wir haben ja keine Zeitbeschränkung und da kann man einfach mal, im Podcast kann man einfach mal so dahin labern. Und viele Radiomacher waren darüber ja oft entsetzt. Und ich meine, die Zeit ist ja mit einem Klassiker vorausgegangen, alles gesagt. Ein Podcast, bei dem so lange geredet wird, bis die Beteiligten finden, jetzt ist alles gesagt. Und das kann halt manchmal 8 Stunden dauern. Und da sagen alle Radiomacher, neun ist sogar der Rekord. Da sagen die klassischen Radiomacher, sagen wir, habt ihr sie noch alle? Was redet ihr euch da denn wollt? So lange kann doch kein Mensch zuhören, das braucht doch keiner. Und da rede ich mir den Mund fusselig, um den Kollegen zu erklären, versteht ihr, das ist wie ein Buch. Die Leute hören da ein Kapitel und da ein Kapitel, hören das über Tage und Wochen und wollen da eintauchen und nehmen sich das vor und tauchen da ein. Das ist eine andere Art von Linearität, die da so kapitelweise genutzt wird und die kommt eben an. Und klar, das ist jetzt aber auch nochmal wichtig, die Abrufzahlen von solchen Podcasts sind groß, aber werden nie so groß sein wie das, was wir kennen als Massenmedium, als klassisches, mit einer Reichweitenverbreitung, natürlich auch mit allen Schwächen der Erfassung. Und da müssen wir auch lernen, umzudenken. Es gibt neben der Quantität auch eine qualitative Reichweite und die ist zu bewerten im Sinn von, wie intensiv haben Menschen zugehört, sich entschieden, sind bereit, sich da auf etwas einzulassen. Und diese Art von Reichweite hat eine Relevanz, weil sie mehr bedeutet, weil sie mehr auslöst, weil sie auch gesellschaftlich prägender ist. Und das müssen auch Radiosender und Medienhäuser begreifen, dass es ein total beklopptes Argument ist, zu sagen, die Podcast, da haben die irgendwie so 1000 Abrufe, wen interessiert das denn? Wichtig ist zu schauen, welche Zielgruppe erreiche ich damit, in welcher Intensität, und dann kann das seinen Sinn haben im Vergleich zu einem linearen Programm, das vielleicht eine Stundenreichweite von 50.000, 100.000 hat, und es kann vergleichbar sein. Und da ein Gespür dafür zu entwickeln und Vergleiche aufzustellen und zu sagen, welche redaktionelle Entscheidung treffe ich. Das wird die Herausforderung, weil machen wir uns mal nichts vor. Diese Storytelling-Podcasts, von der Frau Teichmann gerade gesprochen hat, die sind krass aufwendig und der Uli Pflüger kann was erzählen mit seinen 180 Grad, die Geschichten. Wer es noch nicht gehört hat, soll es bitte mal hören, hat er gemacht, bevor er zur Zeit gegangen ist, einer meiner liebsten Podcasts. Da steckt Arbeit drin, noch und nöcher, da können wir Feature-Autoren, wir Altgemachten im Radio nur mit den Ohren wackeln.
Jetzt haben Sie eben auch im Nebensatz gesagt, im Vergleich zum Radio als Massenmedium, was sind denn dann Podcasts, wenn es nicht Massenmedien sind? Nischenprodukt? Würden Sie das noch sagen? Das ist ja ein boomender Markt.
Ja, okay, wo liegt die Grenze zum Massenmedium? Aber im Vergleich zum Radio ist es kein Massenmedium. Doch, ja, das würde ich sagen.
Also, Frau Teichmann? Nische, finde ich, hat so was Abwertendes. Es ist ein Spartenprodukt. Ne? Wir reden ja von Spartenkanälen manchmal so im Fernsehen. Ich glaube, es ist ein Spartenprodukt. Und ich stimme dem hundertprozentig zu. Ich glaube einfach, dass die Maßstäbe bei Podcasts einfach noch mal anderes ist. Es sind sehr viel spitzere Zielgruppen. Das ist ja auch so ein bisschen auch ein Streit unter Entwicklern. Worauf zielt man denn jetzt eigentlich bei der Entwicklung eines Podcasts? Also wir gelernte Radiomacher kennen das so mit Alter, Personenstand, Bildungsgrad, dann gibt es die berühmten Personas, auf die man da zielt. Ich glaube, das ist für Podcast-Entwicklung nicht so eine gute Idee. Da geht es eher nach bestimmten Bedürfnissen, die man damit stillt. Ne? Aber ich würde auch sagen, es ist eine, man muss immer zugestehen, dass Leute sich diesen Inhalt aktiv selbst auswählen, dass sie den, dass sie bei der Nutzung, dass sie den einen Moment ihres Lebens dadurch schöner und wertvoller machen. Und das ist etwas, was schon was anderes ist, als wenn ich auf den On-Button drücke. So. Und deswegen glaube ich auch, dass man das anders bewerten muss. Natürlich kann man sagen, wie aufwendig sind Dinge und ich erreiche dann 500 Leute mit einer Episode. Da kann man sagen, okay, da lernen wir jetzt aber auch von privatwirtschaftlich organisierten Medien, um das in Relation zu setzen. Für uns als öffentlich-rechtliche Anbieter ist das nochmal ja, eine andere Entscheidung, ne? Irgendwie, wo setzen wir da an? Und ich glaube eher, dass man, wenn man Radioanbieter ist und auch Podcast macht, dass man sich genau überlegen muss, was sind meine Motive für bestimmte Inhalte, mich einzusetzen. Und das sind sicherlich mal relevante Reichweiten, aber mal ist es vielleicht auch etwas, dass man speziell für, also dass man ein Thema speziell für Podcasts umsetzen kann. Also manche kann man ja durchaus auch im Radio präsentieren und andere Stoffe eignen sich eben dafür. Und das, glaube ich, damit müssen wir uns beschäftigen.
Also wir haben jetzt schon ein bisschen so in der, Herr Pflüger, gerne
noch. Ja, ich wollte noch ganz kurz was sagen, weil das stimmt total, dass man sehr spitze, zugespitzte Dinge zum Teil machen kann, aber wir kratzen uns schon auch selber immer wieder am Kopf und wundern uns dann, dass man mit manchen Formaten doch irgendwie hunderttausende Menschen plötzlich erreicht, wo man vorher dachte, okay, ist das jetzt zu speziell? Wir sprechen mal von vorne bis hinten die Bibel durch. Und
aber geht es darum, vielleicht auch über das Spezielle sozusagen zu profilieren und anzuziehen?
Genau, aber ich wollte sagen, sozusagen auch in diesen scheinbar sehr speziellen Dingen so erreicht man ein sehr breites Publikum.
Ja, ne? Also, über einen langen Zeitraum, das muss man auch mal sagen. Also wir sind die Hörer gestern, das ist unsere Währung, mit der wir Radioleute aufgewachsen sind. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Deswegen kann ja manchmal eben, es entstehen dann manchmal Zielgruppen 100.000 über einen etwas längeren Zeitraum. Und ich glaube, wir müssen da auch noch lernen zu gucken, wie betrachten wir denn den Erfolg oder die Reichweite von einzelnen Podcasts.
Also genau, klar. Also das ist sogar innerhalb von Podcasts ein Problem. Ne? Wie vergleicht man jetzt einen zweiwöchentlich erscheinenden Podcast mit einem zweimal täglichen Podcast und der eine wird vielleicht 1,5 Millionen Mal gehört pro Folge, der andere 100.000 Mal. Wie stellt man das nebeneinander und sagt jetzt, welcher Podcast ist eigentlich reichweitenstärker über welchen Zeitraum?
Also möchten wir Radio mehr Podcast machen? Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Mehr Pioniergeist, Frau Müller, haben Sie vorhin gesagt. Vielleicht auch Mentalitätswandel, Frau Teichmann. Strukturen vielleicht auch umstellen. Ich habe noch eine Abschlussfrage an Sie alle, weil wir haben uns eingangs genähert dadurch, das Radio wird 100 Jahre alt dieses Jahr. Wie sieht es denn für die nächsten Jahre aus? Würden Sie denn da sagen, okay, wir haben da eher auch ein Mixverhalten, wie wir da auch mehr Radio und Audio konsumieren sozusagen? Ist es eigentlich nicht mehr nur 100% linear? Ist das vorstellbar oder müssen wir uns mehr mit so einem Mischbetrieb in den Programmen anfreunden? Also produziert, Podcast, linear, Frau Müller, was würden Sie sagen?
Diese Blicke in die Glaskugel sind ganz gemein, vor allem wenn es mitgeschnitten wird, weil man hinterher dann sagt, in 10 Jahren sagt dann jemand, oh meine Güte. Ja, Prognose ist schon schwierig. Ich glaube schon, dass wir in 10, 15 Jahren weniger Radiosender haben werden als jetzt. Ich glaube, dass dieser Peak jetzt erreicht ist und dass es zum ersten Mal quasi im klassischen Sinn weniger lineare Radiosender geben wird, weil ein Teil der Energie, der Audiofähigkeiten auch in Podcast gehen wird. Und das ist natürlich gemein, dass ich das jetzt im Schlussplädoyer sage und wir vorher nicht drauf gekommen sind. Ich glaube schon auch, dass quasi diese modernen Entwicklungen der KI mit ChatGPT und Stimmsynthese, dass das ein Teil vom Radio wegfressen wird, nämlich den Service-Aspekt, der über 100 Jahre im Radio sehr, sehr wichtig war und sehr, sehr groß war, den Leuten so Service-Informationen zu liefern. Und da, glaube ich, kommt jetzt eine neue Welle. Vieles, was so Serviceangebote sind und was einfach nur vertont wird, werden künstliche Stimmen schon bald liefern können und es wird einen großen Teil Publikum geben, dem das völlig wurscht ist, dass das kein Mensch ist, sondern der einfach nur sagt, ich will, ohne mir die Hände schmutzig zu machen, ohne ein Gerät in die Hand zu nehmen, irgendjemanden fragen und die Stimme soll mir dann was erzählen. Und da wird das nochmal viel, viel verändern, glaube ich.
Aber könnte da nicht auch gerade so der Live-Betrieb ein Qualitätsmerkmal werden?
Unbedingt, aber dann wird sich eben was auseinanderentwickeln. Und daran sieht man wieder, das ist eine weitere Differenzierung von Audiomedien. Es wird sehr viel unterschiedlichere, spezifischere Nutzungsszenarien geben und es wird auseinanderfallen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass die linearen Sender, die als lineare Sender überleben wollen und sollen, dass die dann das Besondere des linearen Radios rausstellen und dann persönlich, authentisch, erzählerisch, nahbar, nah, gemeinschaftsstiftend sind. Das bleibt dann übrig als lineares Radio, aber ich glaube notgezwungen dann weniger als die wir jetzt haben.
Frau Teichmann, Sie haben das Schlusswort.
Ja, ich glaube, man muss auch nochmal über die Produktion und über das Geld reden. Ne? Wir haben als Öffentlich-Rechtliche auch ein beschränkte Budgets und das wird ja auch nicht viel, viel mehr werden. Deswegen denke ich, müssen wir einen Teil dessen, was wir investieren, auch am neues Publikum ranzukommen, muss womöglich, was wir jetzt im Radio wegnehmen, muss vielleicht auch wieder ins Radio reinfließen. Also es gibt ja etliche Sender und das machen wir auch so, die Podcasts auch wieder im linearen Programm ausspielen. Ich glaube, das wird auch gehen. Aber an sich glaube ich, dass es ein Nebeneinander geben wird von linearen Radioangeboten und On-Demand-Angeboten. Die Gründe dafür haben wir eben genannt. Und ich glaube, ob wir viel weniger Anbieter haben werden, ja, wahrscheinlich. Aber wenn es gut läuft, wird sich beides qualitativ gut weiterentwickeln, ne? Weil Audio an sich einen Markt hat.
Das Radio hat eine Zukunft als Audioproduzent und wird auf einem größeren Audiomarkt vielleicht auch immer gebraucht, mit Spontanität im Live-Betrieb. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Juna Teichmann, Programmdirektorin des Deutschlandradios, Sandra Müller aus dem SWR-Studio in Tübingen und Ole Pflüger von Zeit Online. Vielen Dank für Ihre Gedanken in der Runde. Vielen Dank an Sie für Ihre Aufmerksamkeit und noch einen schönen Tag.
Sie hörten, nach 100 Jahren brauchen wir das Radio noch? Eine Diskussion auf dem Kölner Forum für Journalismuskritik im Funkhaus des Deutschlandfunk in Zusammenarbeit mit der Initiative Nachrichtenaufklärung. Die Diskussionsleitung hatte Christoph Schäfer.